Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialberichte. In diesem Podcast hören Sie einen Spezialbericht mit dem Titel
Was im Nachruf der KP Chinas auf Jiang Zemin fehlt. Das chinesische Regime gab am 30. November in einem Nachruf den Tod des ehemaligen Staatschefs und Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Chinas, Jiang Zemin, bekannt. Darin heißt es, Jiang sei eine herausragende Führungspersönlichkeit des kommunistischen China gewesen. Allerdings werden einige grundlegende Fakten über ihn nicht erwähnt. Um diese soll es hier gehen. Jiang Shijun, Jiang Zemins Vater, legte den Grundstein für Jiang Zemins späteres Verhalten. Er gehörte zwei verräterischen Organisationen an, der Friedlichen Nationalen Rettung und dem Temporären Komitee zur Erhaltung von Nanjing. Im November 1940 schloss er sich der Regierung von Wang Jingwei in der Stadt Nanjing in der Provinz Jiangsu an, einem verräterischen Marionettenregime unter der japanischen Besatzung. Jiang Shijun war unter der Wang-Regierung Vizeminister im Propagandaministerium und leitendes Mitglied des Redaktionskomitees dieser Institution. Zusammen mit anderen Verrätern, wie dem berüchtigten Schriftsteller Hu Lancheng, wurde Jiang Shijun von den einmarschierenden Japanern später für seine hervorragenden Leistungen ausgezeichnet. Jiang Shijun setzte hohe Erwartungen in seinen Sohn Jiang Zemin und schickte ihn zum Trainingsseminar für junge Führungskräfte der Universität Nanjing, einer speziellen Ausbildungseinrichtung für Agenten des Marionettenregimes. Die Schulung wurde unter dem Namen der Zentraluniversität Nanjing abgehalten, sodass Jiang Zemin und andere ausgebildete Spezialagenten tatsächlich an der Zentraluniversität zugelassen wurden. Da die einmarschierende japanische Armee später das Opiumgeschäft des Marionettenregimes monopolisierte, organisierten Jiang Shijun und andere Beamte des Propagandaministeriums 1943 Studentenproteste gegen die von den Japanern kontrollierten Opiumgeschäfte. Sein Sohn Jiang Zemin leitete diese Aktionen. Die Kommunistische Partei Chinas hat nie offen zugegeben, dass Jiang Zemin aus einer Verräterfamilie stammt und an der Ausbildung von Spezialagenten beteiligt war. Als er 2005 den amerikanischen Investmentbanker und Autor Robert Lawrence Kuhn beauftragte, eine Biografie zu schreiben, änderte Jiang diesen Teil seiner Geschichte, indem er behauptete, er habe sich 1943 Studentenbewegungen angeschlossen, die von der KP im Untergrund geführt wurden. Jiang fälschte auch eine andere Information, indem er behauptete, er sei im Alter von 13 Jahren von seinem Onkel Jiang Shangqing, einem KP-Mitglied, adoptiert worden. Nur wenige Menschen wissen, dass Jiang Shangqing zu diesem Zeitpunkt bereits tot war. Jedoch schaffte es diese Adoptionslüge, Jiang Zemins Herkunft zu verschleiern. Nach der Machtübernahme der Kommunistischen Partei im Jahr 1949 wurde Jiang Zemin Ingenieur. Mit der Lüge, er sei der verwaiste Sohn des Kriegshelden Jiang Shangqing, gelang es ihm, an Jiang Shangqings Untergebenen Wang Daohan heranzukommen, der ihm zu seinem Aufstieg in der Machthierarchie der KP verhalf. Jiang Zemin sorgte allerdings auch immer wieder für Irritationen. Als er zusammen mit 12 anderen 1955 zur Ausbildung nach Moskau geschickt wurde, spielte er Musik, sang Lieder und erzählte Witze, um Aufmerksamkeit zu erregen. Der sowjetische Geheimdienst KGB wurde auf ihn aufmerksam. Als die sowjetische Rote Armee 1945 in China einmarschierte, um die Japaner zu besiegen, fand sie vollständige Akten über die Aktivitäten pro-japanischer Spezialagenten, darunter auch solche, die sich auf die Ausbildungsreihe für junge Führungskräfte der Universität Nanjing bezogen. Nachdem der KGB herausgefunden hatte, dass Jiang Zemin der Sohn des berüchtigten Verräters Jiang Shijun und damals persönlich als Sonderagent für die Japaner tätig gewesen war, beauftragte er eine Undercover-Mätresse namens Clara, Jiang Zemin zu verführen. Wie erwartet, tappte Jiang in die Falle, woraufhin KGB-Agenten auftauchten. Sie versprachen Jiang seine Verräterhistorie und die Affäre unter der Bedingung geheim zu halten, dass Jiang dem Fernostbüro des KGB beitritt und Informationen über chinesische Studenten in der Sowjetunion sammelt sowie bestimmte Informationen über China liefert, heißt es in der Artikelserie Anything for Power – The Real Story of China's Jiang Zemin. Und so kam es, dass Jiang nach seiner Rückkehr aus Moskau nach China in der Tat weiter für den KGB arbeitete. Das offizielle Sprachrohr des chinesischen KP-Regimes, The People's Daily, berichtete am 11. Dezember 1999 nur kurz, dass Jiang Zemin und der damalige russische Staatschef Boris Jelzin in Peking drei chinesisch-russische Grenzabkommen unterzeichnet hätten. Diese Abkommen verpflichteten China dazu, mehr als 1 Million Quadratkilometer des chinesischen Territoriums an Russland abzutreten. Während in Jiangs Biografie fast alle seine Errungenschaften hervorgehoben wurden, wurden sein hochrangiges Treffen mit Jelzin und die drei Grenzabkommen mit keinem Wort erwähnt. Von Chinas fast 10 Millionen Quadratkilometern Land ist weniger als ein Drittel bewohnbar. Doch das ausgedehnte und reiche Land, das Jiang weggab, war riesig und fruchtbar, ein Erbe früherer Generationen, reich an Wäldern sowie wichtigen Rohstoffen wie Mineralien und Öl. Aus diesem Grund bezeichneten viele Menschen Jiang als Chinas größten Verräter. Doch selbst Jiangs Nachfolger wagten nicht, diesen Skandal aufzudecken, da dies die glorreiche Geschichte und Legitimität der KP Chinas ernsthaft gefährdet hätte. Jiang gelangte an die Spitze der Kommunistischen Partei Chinas, weil er 1989 die demokratische Studentenbewegung unterdrückt hatte. Er war inkompetent, wenn es darum ging, das Land zu führen, aber sein Vater hatte ihn gut darauf trainiert, andere mit Talenten wie Musik, Gesang und anderem zu beeindrucken. Auf der internationalen Bühne kam es zu etlichen peinlichen Momenten. Als Jiang Ende Juni 1996 Spanien besuchte, lud ihn der spanische König Juan Carlos ein, die Ehrengarde abzuschreiten. Zum Erstaunen von König Carlos nahm Jiang in diesem Moment einen Kamm heraus und begann sich in Gegenwart des Königs zu frisieren, was er später bei einem Empfangsparkett vor laufender Kamera wiederholte, sodass die Presse ausführlich über diesen Vorfall mit dem Kamm berichtete. Bei zahlreichen Gelegenheiten stellte Jiang seine Musikalität, seinen Gesang und seine Tanzkünste zur Schau. Als er am 30. März 1999 in Begleitung des österreichischen Bundespräsidenten Thomas Klestil Mozarts ehemaliges Wohnhaus in Salzburg besuchte, stürzte Jiang zum 200 Jahre alten Klavier des Maestros, ließ sich auf den Hocker fallen und öffnete das Piano, um zu spielen. Anstelle von Mozarts repräsentativen Werken spielte er ein chinesisches Lied, Die Wellen auf dem Honghu-See. Präsident Klestil, der sich sichtlich unwohl fühlte, wollte Jiang die kostbare Antiquität des Maestros nicht berühren lassen, musste ihn aber aufgrund der diplomatischen Etikette gewähren lassen. Jiang spielte selbstvergessen auf dem Klavier, während er eine junge Chinesin neben sich anzüglich anstarrte, in der Hoffnung, ihre Bewunderung zu gewinnen. Auch die Affäre zwischen Jiang und der Sängerin Sung Zuyin war in China bekannt. Als Sung ihr Debüt bei der CCTV-Gala zum chinesischen Neujahr 1991 gab, überreichte ihr Jiang nach dem Auftritt heimlich einen kleinen Zettel, auf dem stand: Komm zu deinem großen Bruder, wenn du in Not bist. Der große Bruder kann dir bei allem helfen. Später ließ sich Sung von ihrem Mann scheiden, damit sie und Jiang sich öfter treffen konnten. Jiang gab Sung eine rote Karte, mit der sie jederzeit Zugang zum Zhongnanhai, dem Gelände der Zentralregierung, hatte. Natürlich gab es Vergeltungsmaßnahmen gegen alle, die es wagten, Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen oder Nachforschungen über die Affäre anzustellen. Nachdem sein Sohn Jiang Mianheng 1992 aus den Vereinigten Staaten zurückgekehrt war, baute er mit Unterstützung von Jiang Zemin ein gigantisches Telekommunikationsunternehmen auf, was Jiang Mianheng zur Nummer 1 der korrupten Personen in China machte. Darüber hinaus wurde Jiang Mianheng 1999 zum Vizepräsidenten der Chinesischen Akademie der Wissenschaften ernannt, obwohl er kaum etwas erreicht und keinen einzigen Tag Erfahrung als ordentlicher Professor hatte. Es heißt, dass die Familie Jiang mindestens 1 Billion US-Dollar an Vermögenswerten im Ausland besitzt, von denen mindestens die Hälfte durch Geldwäsche zustande gekommen ist. Hongkonger Nachrichtenmedien berichteten einmal, dass die Bank für internationalen Zahlungsausgleich eine nicht eingeforderte Summe von über 2 Milliarden US-Dollar entdeckt habe, die aus China stammte. Liu Jinbao, der damalige stellvertretende Vorsitzende der Bank of China, gab später nach seiner Verhaftung die Quelle der Gelder preis. Liu sagte, das Geld stamme von Jiang Zemin, der im Vorfeld des 16. Nationalkongresses der KP Chinas einen Notfallplan vorbereitete, indem er Gelder ins Ausland transferierte. Jiangs Korruption griff schnell auf Beamte der unteren Ebenen über. Reuters berichtete, dass bei Zhou Yongkang, dem einstigen Sekretär des Zentralkomitees für Politik und Recht und Minister für öffentliche Sicherheit Chinas, ein Vermögen von mindestens 90 Milliarden Yuan, das waren etwa 14 Milliarden Euro, beschlagnahmt worden sei. Guo Boxiong und Xu Caihou, zwei stellvertretende Vorsitzende der Zentralen Militärkommission, wurden beide der Korruption und der Anhäufung von Vermögenswerten durch den Verkauf von Militärposten für schuldig befunden. Die Armee war zu einem Hypermarkt für Macht, Geld und Sexgeschäfte geworden. Bislang wurde gegen mehr als 160 Generäle und über 400 Beamte auf der Ebene der Vizegouverneure oder stellvertretenden Minister ermittelt. Von ihnen hatten 121 Beamte jeweils mindestens 100 Millionen Yuan an Bestechungsgeldern angenommen. Auch Beamte der unteren Ebenen wurden als korrupt eingestuft. Bei Sheng Feng Gang, einem Dorfparteisekretär in Peking, wurden 31 Kilogramm Gold, Bargeld in Höhe von über 7 Millionen Yuan, mehr als 20 Luxusautos und Schränke mit Spitzenweinen gefunden. Die von den Beamten angenommenen Bestechungsgelder hätten, wenn sie unter der Bevölkerung aufgeteilt worden wären, Chinas Armutsprobleme lösen können. All die oben genannten Fakten und Zahlen wurden in Jiangs Nachruf nicht angeführt. Jiang hatte in seiner Position als Staatsoberhaupt außer der Unterdrückung der demokratischen Bewegung kaum andere Qualifikationen. Um sich seine Stellung als Parteisekretär und Vorsitzender des Zentralen Militärs zu sichern, erkaufte er sich die Loyalität der Menschen durch die Vergabe irgendwelcher Titel, duldete Schmuggel und Korruption und ließ das Sexgewerbe florieren. Allein zwischen 1993 und 2004 beförderte Jiang 79 Militärgeneräle, während die Anzahl der Generalmajore und Generalleutnante in die Hunderte ging. Am 23. Januar 1996 sagte Jiang zum Beispiel zu seinen Untergebenen: »Heute ist ein schöner Tag. Wie wäre es, wenn wir zum Spaß ein paar Generäle befördern?« An diesem Tag wurden 4 Beamte zu Generälen ernannt. Mitte der 1980er Jahre begann das Militär, Geschäfte zu machen, um die Militärkosten zu subventionieren. Nachdem Jiang 1989 die Macht übernommen hatte, ließ er zu, dass die rücksichtslosen Geschäftspraktiken und die Korruption des Militärs Oberhand bekamen. Das führte zu einer noch nie dagewesenen Korruption im Militär, die zur Folge hatte, dass der Schmuggel der Armee schlimmer war als der von Piraten. Auf einer nationalen Konferenz zur Untersuchung des Schmuggels im September 1998 gab der damalige Premierminister Zhu Rongji einige Zahlen bekannt. Allein in den ersten 6 Monaten jenes Jahres erschoss die Armee 450 gegen Schmuggel eingesetzte Zollbeamte, Polizisten und andere Vollzugsbeamte, und über 2200 wurden verletzt. Von den 800 Milliarden Yuan, die jedes Jahr geschmuggelt wurden, entfielen mindestens 500 Millionen auf das Militär. Wenn man davon ausgeht, dass die Steuerhinterziehung ein Drittel der Warenkosten ausmacht, bedeutet dies, dass das Militär in diesem Zeitraum 160 Billionen Yuan einnahm. Das Geld diente nicht zur Deckung der Militärausgaben, sondern floss in die Taschen der Beamten. Die Korruption führte schnell zum Geschäft mit Sex. Allein 1995 verfügte die 3. Generalstabsabteilung über 15 einschlägige sogenannte Unterhaltungseinrichtungen, in denen 476 junge Frauen angestellt waren, die ihre Dienstleistungen anboten. Darüber hinaus verfügte das Militär über zahlreiche Clubs, Gästehäuser, Sanatorien und Resorts, in denen sich hochrangige Beamte mit öffentlichen Geldern vergnügten. Im Nachruf heißt es, Jiang habe die Armee streng nach dem Gesetz geführt, was zu großen Erfolgen geführt habe. Wie bereits erwähnt, war das Gegenteil der Fall. In China wird gerne gewitzelt, dass nur die Wettervorhersage den Tatsachen entspricht, während alles andere in den Nachrichten der KP falsch ist. Während Jiang und seine Gefolgsleute China mit all diesem Chaos ruinierten, tauchte am Horizont ein Hoffnungszeichen auf. Falun Dafa, ein Meditationssystem, das auf den Prinzipien Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht beruht, wurde 1992 von Herrn Li Hongzhi der Öffentlichkeit vorgestellt. Seine tiefgreifenden Prinzipien und seine wundersame Kraft zur gesundheitlichen und charakterlichen Verbesserung zogen schnell mehrere Millionen Praktizierende an. Jiang betrachtete Falun Dafa als eine Bedrohung und schwor es zu vernichten, obwohl alle anderen ständigen Mitglieder des zentralen Politbüros dagegen waren. Mit der Behauptung, Falun Dafa würde die Partei gefährden, wiesen er und seine Anhänger die Polizei, den Geheimdienst und die Nachrichtenmedien an, Geschichten zu erfinden, um Falun Dafa zu verunglimpfen. In seiner Rede auf der Politbürositzung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei am 7. Juni 1999 drängte er darauf, die Bemühungen zur Unterdrückung von Falun Dafa zu beschleunigen. Dies ist ein politischer Kampf zwischen der Partei und ihren Feinden im In- und Ausland um die Loyalität der Massen und um die Vormachtstellung, sagte er. Nachdem Jiang im Juli 1999 mit der Verfolgung begonnen hatte, schwor er, Falun Dafa innerhalb von 3 Monaten auszulöschen. Er meinte die Falun Dafa-Praktizierenden, als er den Befehl gab, zerstört ihren Ruf, ruiniert sie finanziell und vernichtet sie physisch. Tatsächlich war auf seinen Befehl hin bereits am 10. Juni 1999 die außergerichtliche Behörde Büro 610 eingerichtet worden. Sie funktionierte wie die Gestapo und durchdrang alle Ebenen der Regierungsbehörden mit einer beispiellosen Machtfülle. Die Gesamtkosten für die Verfolgung von Falun Dafa beliefen sich auf etwa 1/4 des chinesischen Bruttoinlandproduktes. Zwischen 2002 und 2012 überstiegen die Kosten für die Aufrechterhaltung der Stabilität selbst die Kosten für die Landesverteidigung. Falun Dafa-Praktizierende haben keine politischen Ziele, sie wollen einfach nur gute Menschen sein. Dennoch mobilisierten Jiang und die Partei den Staatsapparat und die Ressourcen, um Falun Dafa zu diffamieren. Das Ausmaß und die Schärfe der Verleumdung übertrafen die Vorkommnisse während der Kulturrevolution und sind in der Geschichte beispiellos. Alle Zeitungen, Fernseh- und Radiosender produzierten und verbreiteten Lügen, um Falun Dafa zu verleumden, wie beispielsweise die falsche Darstellung des friedlichen Appells am 25. April 1999, die Beschuldigung, Falun Dafa sei für den Tod von Patienten verantwortlich und die Inszenierung der Selbstverbrennung auf dem Platz des himmlischen Friedens. Laut einem Artikel, der am 11. Oktober 2000 von Minghui veröffentlicht wurde, hatte das Büro 610 bereits eine Selbstverbrennung geplant, um Falun Dafa zu belasten. Die Selbstverbrennung fand dann tatsächlich am 23. Januar 2001 statt, dem Vorabend des chinesischen Neujahrsfestes. Wegen ihres Glaubens an Wahrhaftigkeit, Güte und Nachsicht wurden in den letzten 23 Jahren unzählige Praktizierende verhaftet, in Gefängnisse gesperrt und gefoltert. Einige wurden Opfer von erzwungener Organentnahme, einer neuen Form des Bösen auf diesem Planeten. Informationen, die Minghui erhalten hat, bestätigen, dass über 4.700 Praktizierende ihr Leben durch die Verfolgung verloren haben, wobei die tatsächliche Zahl der Todesopfer aufgrund der Zensur und der Informationsblockade sehr wahrscheinlich wesentlich höher ist. Das China-Tribunal, ein unabhängiges Volkstribunal, das in London stattfand, erließ im Juni 2019 ein Urteil, in dem es heißt, dass die Organentnahme in China nach wie vor andauert und Falun Dafa-Praktizierende die Hauptopfer sind. Um die Verfolgung aufrechtzuerhalten und zu intensivieren, machten Jiang und seine Anhänger die Leistung und Beförderung der Beamten davon abhängig, wie gut sie die Verfolgungspolitik umsetzten. Die Angestellten im Büro 610, in der Strafverfolgung, in Zwangsarbeitslagern und Gefängnissen erhielten finanzielle Anreize, wenn sie Praktizierende zwangen, ihrem Glauben an Falun Dafa abzuschwören. Alle Organisationen in China, ob Regierungsbehörden, Unternehmen oder Schulen, wurden angewiesen, ihre Mitarbeiter dazu anzuhalten, sich verleumderische Videos anzusehen und zu erklären, dass sie gegen Falun Dafa sind. Die Hasspropaganda wurde auch in Lehrbüchern, Ergänzungsmaterialien und Prüfungsunterlagen für Schüler aufgenommen. Mancherorts mussten die Fahrgäste auf das Bild des Begründers von Falun Dafa treten, bevor sie in Bus oder Bahn steigen konnten. Es ist paradox, dass Jiang in dem Nachruf als hervorragender Führer gepriesen wird, obwohl er für seine Lügen, seinen Verrat, seine Brutalität, seine Korruption und seinen moralischen Verfall bekannt ist. Er hat China in einen Abgrund sozialer und moralischer Probleme gestürzt, mit einer düsteren Zukunft für uns alle, für künftige Generationen und für die Welt.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.